Micro Europa.
Sounds.
Moderne.
Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Seit über einem Jahr hat das Coronavirus unseren Alltag völlig auf den Kopf gestellt. Weltweit und überall. Ob Arbeit, Schule, Studium oder Mobilität. Unsere selbstverständlichen Gewohnheiten sind einer komplett neuen Normalität gewichen. Corona ist in aller Munde, ob in den Medien oder auf den sozialen Netzwerken. Das wirft Fragen auf. Welche Veränderungen werden uns dauerhaft begleiten? Welche Lehren ziehen wir aus der Krise und was gewinnen wir durch sie? Einige Antworten darauf finden wir in unserer heutigen Radio Mikro Europa Sendung zum Thema Die Zukunft nach dem Virus hier auf der Wüstenwelle. Mein Name ist Frederik Nägele. Um einen Blick in die Zukunft wagen zu können, haben wir heute einen echten Experten auf dem Gebiet eingeladen. Tristan Hawkes ist Trend- und Zukunftsforscher am Zukunftsinstitut in Wien. Er referiert auf internationalen Bühnen und in den Medien über die diversen Facetten des Wandels. Herr Hawkes, herzlich willkommen bei Radio Mikro Europa. Wir freuen uns, dass Sie heute zumindest über Telefon bei uns sein können.
Ja, ein herzliches Servus aus Wien.
Ja, ich würde direkt loslegen mit der ersten Frage. Herr Hawkes, womit beschäftigen Sie sich denn als Zukunftsforscher überhaupt? Mögen Sie sich und Ihre Arbeit einmal ein bisschen vorstellen?
Ja, da hilft es immer, wenn man den Doppelbegriff der Trend- und Zukunftsforschung verwendet. Denn Trends, die sind ja irgendwie greifbarer als Zukunft. Zukunft ist ja was Abstraktes, was Unangreifbares. Man sagt ja auch irgendwie oft unmöglich zu beforschendes. Aber Trends sind sehr wohl greifbar, bemessbar. Sind ja die Vektoren der Entwicklung unserer Zeit. Und sobald man mal die Trends analysiert hat oder einen richtigen Überblick darüber hat, wie schaut denn die Gegenwart jetzt wirklich aus, dann kann man sich mal zumuten, auch in Richtung Zukunft zu schauen. Das heißt, es ist eben nicht so, dass wir einfach nur verträumt irgendwelche verschiedenen Zukünfte malen, sondern wir analysieren im Hier und Jetzt, wo geht die Reise im Momentan hin und wie ist das in der kurzen Vergangenheit zu vergleichen, sodass wir irgendwie einen Vektor errechnen können und sagen können, da geht die Entwicklung gerade hin. Und dann extrapoliert man das in die Zukunft weiter und sagt, okay, welche verschiedenen Szenarien, welche verschiedenen Zukünfte könnten uns denn bevorstehen? Das ist so ein bisschen mal auf Metaebene die Tätigkeit, der ich nachgehe.
Also wenn Sie jetzt mit Trend und Zukunft, das hängt ja dann natürlich sehr eng zusammen, aber wie genau, also welche Methoden benutzen Sie dann, sage ich mal, also mit welchen Methoden kann man die Zukunft erforschen? Gibt es da, ja, womit arbeiten Sie da?
Ja, also man muss wahrscheinlich mal nochmal betonen, ich arbeite ja im Think Tank, also es ist ja nicht nur ich, der diese Ideen hat, sondern wir haben natürlich ein Forschungsinstitut, das aus so circa 40 Leuten besteht. Da hat man natürlich alles Mögliche von Leuten, die Zahlen auswerten, bis hin zu Redaktionen und so weiter. Heißt, da werden ganz oft eben Thesen generiert und die müssen dann erstmal geprüft werden. Gibt es diese Zahlen überhaupt? Kann man das überhaupt finden? Kann man das überhaupt beweisen? Dann arbeiten wir noch zusammen mit einem sehr großen Expertennetzwerk, das uns eben auch nochmal hilft, in verschiedene Branchen hineinzuschauen, sodass wir auch ein paar verschiedene Blickwinkel auf diese Themen kriegen. Und dann am Ende ist eben die Frage, welches Zukunftstool wendet man jetzt an? Ja, also es gibt ja zum Beispiel mal einfach, dass wir so etwas wie eine Szenariotechnik machen. Das heißt, wir sagen, okay, was ist der Best Case, was ist der Worst Case, der rauskommen könnte in der Zukunft und was befindet sich dazwischen und mit welchen Wahrscheinlichkeitssätzen würden wir das zum Beispiel belegen. Oder wir verwenden eine sogenannte, man spricht ja mal von der Prognose, ja, also wir schauen in die Zukunft, man kann aber auch eine Regnose anwenden und sich mal in die eigene persönliche gewünschte Zukunft sozusagen geistig versetzen und sich dann die Frage stellen, wie kommt man da überhaupt hin? Ja, weil ganz oft ist es eben so, dass die Zukunftsweise so unantastbar, unangreifbar ist, einen immer irgendwie dazu führt, dass man sagt, boah, ich kann ja eh nichts tun, um sie irgendwie zu verändern und deswegen akzeptiere ich das so. Und da hilft dann zum Beispiel so ein Tool wie die Regnose. Also man sieht, wir haben so einen ganzen Werkzeugkoffer voller verschiedener Zugänge für je nachdem, was man genau von der Zukunft möchte.
Sie beraten ja zum Beispiel auch verschiedene Unternehmen und Branchen. Können Sie diese Methodiken und Methoden vielleicht mal anhand eines Beispiels für eine Branche etwas konkretisieren noch?
Ja, also zum Beispiel, gutes Beispiel, ich arbeite viel für die Mobilitätsbranche, vor allem in Deutschland. Und da, wenn man da zum Beispiel in eine Beratung eben geht, dann zeigt man erst einmal unsere, kennen vielleicht manche der Zuhörer auch, unsere Megatrendkarte. Also das ist so das zentrale Tool, das wir verwenden, um die Trendwelt eben zu analysieren. Und da sieht man eben so eine U-Bahn-Karte vor sich, wo sich ganz viele verschiedene Trends immer wieder treffen und rekombinieren und mal eben sieht, wie die verschiedenen Megatrends der Jetztzeit irgendwie zusammenhängen. Ja? Und wenn man dann zum Beispiel zu einem Kunden geht, der eben sich mit Mobilität befasst und ihm zeigt, schaut mal, die Mobilitätslinie hier auf dieser Karte schneidet sich mit 8 anderen Megatrends. Das heißt, wir können nicht über das Thema Mobilität sprechen, wenn wir nicht auch über Nachhaltigkeit sprechen, über Individualisierung, über Gender Shift, über Alterung der Gesellschaft, also demografischer Wandel und so weiter. Also denen mal hilft eben zu sehen, dass all dieser Megatrend-Dschungel einfach total miteinander verwoben ist, dann ändert das schon mal die Perspektive. Und dann analysiert man zum Beispiel raus, okay, welche Trends sind jetzt eigentlich wirklich relevant? Es sind eben nicht nur, wie baut man den effizientesten Verbrennungsmotor, sondern eben noch, wie verändert sich die Gesellschaft und so weiter. Da analysiert man mal ein paar Trends raus, die eben für deren Branche relevant sind. Und dann spielt man die eben in verschiedene Szenarien, mit denen die Zukunft. Das heißt, was ist die Zukunft, die ihr euch wünschen würdet? Was wäre die ideale Zukunft? Was wäre die Untergangszukunft und alles, was dazwischen ist? Und dann ist eben die Aufgabe unseres Instituts eben, Zahlen und Fakten zu finden, um diese verschiedenen Szenarien mit Wahrscheinlichkeiten zu belegen. Und die kann man dann auch im Nachhinein, wenn sich etwas großartig verändert in der Welt, auch adjustieren. Aber dann haben die mal einen Fahrplan von verschiedenen möglichen Zukünften und den Zusammenhängen dahinter und können sich mal auf die einstellen und können dann sagen, okay, das tritt gerade ein, das war unser Plan, wenn das passiert und so weiter.
Okay, und wie weit können Sie sowas dann, sag ich mal, prognostizieren? Also sind das 10 Jahre, 15 Jahre oder...
Ja, wir arbeiten immer ab 5 Jahren plus. Also die Erfahrung ist schon so, dass Unternehmen immer Pläne für die nächsten 1 bis 2 Jahre haben. Und da schauen die schon. Aber die ferne Zukunft ist ja immer die schwer für uns zu greifen, was auch für Unternehmen schwer zu greifen ist. Insofern setzen wir da an, wo die Expertise eben nicht haben. Ich werde einem Unternehmen nicht erzählen, was in den nächsten 2 Monaten bei dem passieren wird. Das wissen die sowieso.
Ja, dann wollen wir noch mal ein bisschen tiefer in die einzelnen Bereiche vielleicht der Wirtschaft gehen. Was glauben Sie denn am Ende von dieser ganzen Pandemie? Wird es da eine Branche geben, die mit Ausnahme am allerhärtesten getroffen sein wird?
Naja, momentan scheint es auf jeden Fall so, als wäre es die Tourismus- und Reisebranche, die ziemlich einen abkriegt. Wenn man mal sich so ein bisschen zurückerinnert, auch an die Reisewelt vor Corona und so, da haben wir doch ein paar Sachen auch für sehr selbstverständlich akzeptiert. Also vielleicht brauchen die auch so ein bisschen, wie soll man sagen, kreative, produktive Zerstörung, so tragisch das auch klingen mag. Ich glaube, das wird mal eine Branche sein, die es ziemlich erwischen wird. Eine Branche, die ich mir wünsche, die es insofern so erwischt, dass sie sich auch verändert, wäre für mich die Kreuzfahrtschiffbranche. Ich glaube, die kann jetzt mal, das ist mal Zeit, dass sich da was ändert.
Und wie soll diese Veränderung dann konkret aussehen?
Also jetzt in Bezug auf die Kreuzfahrtschiffe ist es natürlich einfach so, aber das streckt sich über fast alle Branchen, die wir jetzt auch momentan beraten. Dass man einfach merkt, dass durch die Krise jetzt das Thema der Ökologie und der Nachhaltigkeit jetzt endgültig ernst genommen wird. Ne? Also was da vorher noch irgendwie so praktiziert wurde als Greenwashing und man tut eben so, dass der Kunde bitte schön leise ist und mein Zeug kauft, weil da ist ja ein Ökostempel drauf, das ist vorbei. Das funktioniert so nicht mehr. Ja? Also die Krise, eine wirklich massive Tiefenkrise, wie wir jetzt erleben, das ist jetzt nicht mehr abstrakt für den Konsumenten, für den Kunden. Der wird jetzt sagen, noch sowas können wir uns nicht leisten. Man muss schon ehrlich sagen, also wenn wir jetzt sozusagen mal Corona-Krise gegen Klimakrise aufstellen, dann war unsere kleine Pandemie jetzt hier höchstens eine Generalprobe. Also insofern ist es mal ein bisschen realer geworden, das ganze Krisenbusiness. Und da sehen wir eben, dass viele Branchen jetzt sagen, okay, man muss jetzt ehrlich zum Kunden sein und auf der anderen Seite natürlich auch total wichtig, eben wirklich auf Nachhaltigkeit setzen. Das ist ein Trend, den wir auch schon lange kommen gesehen haben, aber der sich jetzt einfach nochmal durch Corona nochmal massiv beschleunigt wurde. Das ist mit so ein paar Trends. Aber ich glaube, das ist so ein Bogen, den man über fast alle Branchen momentan findet. Was ja komisch ist, weil eigentlich würde man denken, Pandemie, es setzen jetzt alle auf Gesundheit und Hygiene. Klar, das ist irgendwie schon gegeben, das ist irgendwie allen klar. Aber ich glaube, der Langzeitgewinner dieser Krise wird die ökologische Bewegung sein.
Ja, ist es vielleicht auch jetzt insgesamt mal ein guter Zeitpunkt, das ganze System oder die Art, wie wir überhaupt Wirtschaften zu überdenken? Wir werden jetzt ja wahrscheinlich in eine Rezession, sag ich mal, reinschlittern. Ist das ja eine gute Idee?
Naja, was am Ende des Tages Corona in diesem Kontext macht, ist, befördert uns raus aus dem industriellen Zeitalter, so wie es einfach ist. Viele unserer Strukturen, Denkweisen, Arbeitsmechanismen und so weiter sind halt noch sehr industriell geprägt, also auch wie wir über Arbeit nachdenken überhaupt. Die 40-Stunden-Woche, das ist ja eine Geschichte der Fabriken gewesen, ne? 8 Stunden Arbeit, 8 Stunden Freizeit, 8 Stunden Schlaf und so. Das ist vorbei. Corona beschleunigt oder schmeißt uns jetzt raus aus dem industriellen Zeitalter rein ins ja, nennen wir es mal digital kreative Zeitalter oder wie auch immer man das nennen will. Und da müssen natürlich auch neue Formen und neue Logiken des Wirtschaftens mit einbezogen werden. Ne? Also das ist eine Diskussion über, was ist Arbeit, wie viele Stunden arbeiten wir die Woche, ist ja jetzt auch schon durchs Homeoffice irgendwie nochmal losgetreten worden. Dadurch wird aber in Konsequenz auch nochmal ein Gespräch über ein Grundeinkommen gestartet werden, in welcher Form auch immer. Also ich sehe eigentlich keine Möglichkeit, dass nach Corona im Laufe der Zeit sich nicht auch die Arbeitszeit in Anführungszeichen reduziert, ne? Weil diese, wie gesagt, diese 40-Stunden-Logik, das ist ja etwas aus dem Fabrikenzeitalter und man kann auch heutzutage mit 5 Stunden digitaler Arbeit höchst konzentriert genauso produktiv sein. Da verbringt man halt weniger Zeit im Büro, sich langweilend irgendwie auf Facebook Katzenvideos schauen oder was weiß ich. Mhm. Aber insofern, da wird sich auf jeden Fall was tun. Das hat eben, wie bereits gesagt, als Konsequenz nochmal die ganze Thematik Grundeinkommen. Und ich meine, das große Motto, weil die Frage ist jetzt, davor haben wir alle ein bisschen Angst, dass jetzt das Wachstum aufhört. Und wir wissen natürlich irgendwie, Wachstum ist irgendwie gerade wirtschaftlich so unser zentrales Mantra gewesen und war ja auch sehr erfolgreich für uns. Das darf man nicht vergessen. Mhm. Und ich glaube, ein gutes Motto wäre jetzt eben, dass man sagt, wir wandeln uns jetzt hin zu Qualität statt Quantität. Dann habe ich nicht das Gefühl, dass jetzt so großartig viel verloren gegangen ist. Und das wäre, glaube ich, ein ganz gutes Mantra, das man mal anwenden könnte jetzt, dass noch immer Wachstum hat, aber vielleicht einfach nicht immer mehr in der Masse, sondern halt mehr in der Qualität. Ich glaube, das wäre ein ganz gutes Wirtschaftsbild und eine ganz gute Vision für die Wirtschaft von morgen.
Zukunftsforscher Tristan Hawks bei Radio Mikro Europa zu den Folgen, Chancen und Perspektiven der Krise für unsere Wirtschaft. Nachher sprechen wir über die Bedeutung der Corona-Pandemie für die Politik. Jetzt aber erstmal Austria mit Future Politics für euch hier beim Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle.
Maybe I'm alone, but I know I'm never coming back here. There's only one way, future politics. I'm never coming back. Steal a horse somebody needs to heal. Yeah.
Austria mit Future Politics. Ihr hört Radio Mikro Europa, den Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Unser Thema heute, die Zukunft nach dem Virus. Über Telefon bin ich weiterhin verbunden mit Tristan Hawks vom Zukunftsinstitut in Wien. Die Maßnahmen zur Eindämmung des Virus haben im vergangenen Jahr auch die Politik ziemlich stark geprägt und sie vor allem zu schnellem Handeln gezwungen. Vor allem zu Beginn fanden ExpertInnen aus der Pandemieforschung verstärkt in Talkshows oder auch in den Printmedien Gehör. Herr Hawks, glauben Sie denn, dass wissenschaftliche Erkenntnisse jetzt stärker bei politischen Entscheidungen berücksichtigt werden?
Ja, also ich glaube schon, dass da zum gewissen Grad nochmal so eine Refokussierung auf Wissenschaftler und dass die auch eben Kompetenzen haben, die Politiker nicht haben, dass das nochmal stattgefunden hat. Das kann man sehr schön auch sehen im Kontrast zwischen zum Beispiel, man hat ja gesehen, dass die Länder, die Führungskräfte hatten, die eben auch wissenschaftliche Ausbildungen haben oder zumindest Wissenschaftler ernst nehmen, viel größere Erfolge mit der Pandemiebekämpfung hatten als so Länder, die sich eben dann mit zum Beispiel jemandem wie Trump da vorgestellt haben und gesagt haben, das ist mir eigentlich alles egal, der Virus ist so, wie ich sag, und fertig. Also da sprechen die Ergebnisse zu einem gewissen Grad schon auch für sich selbst, dass die Länder, die eben ein gutes Verhältnis zwischen Politik und Wissenschaft hatten, dass die besser durch die Krise gekommen sind. Ich glaube, das ist schon noch eine Lektion, die man daraus ziehen wird. Wenn man mal schaut, wie das ja in Deutschland zum Beispiel sehr stark der Fall ist, wenn man sich zum Beispiel an Herrn Drosten und so weiter anschaut, dann gibt es ja auch durchaus, ist ja auch dieses Image des Wissenschaftlers, den man irgendwie nicht ins Fernsehen stellen kann, weil ihn keiner versteht, ist ja jetzt auch durch. Also insofern ist das, glaube ich, nochmal eine ganz gute Refokussierung auf Expertise und Wissenschaft.
Also würden Sie schon sagen, dass das jetzt so ein anderer Wahrheitsbegriff ist und würden Sie in dem Zug auch sagen, dass das auch der Grund ist, warum jetzt Rechtspopulisten, wie Sie haben ja schon Herrn Trump angesprochen oder auch bei uns in Deutschland selbst die AfD, warum die in diesen Krisenzeiten so an Zuspruch verlieren?
Naja, das habe ich damals schon direkt am Anfang der Pandemie prognostiziert, dass diese Rechtspopulisten natürlich, das zerstört deren Programm, das muss man einfach sagen. Ja? Also und wenn es ernst wird, dann sieht man, dass die Leute doch wieder zu den altbewährten, ruhigen politischen Parteien sich zurückbesinnen und natürlich auch irgendwann auch nach dem sind, was uns zusammenhält. Und in einer Zeit, wo so oder so die Welt zerbröseln scheint, braucht man dann nicht noch irgendwie politische Trennung. Das ist dann den Leuten zu viel. Also Proteststimmen machen nur Spaß, wenn doch alles einigermaßen im Lote ist und wenn die Welt untergeht gefühlt, dann geht man eben zum Altbewährten zurück und lässt sich nicht von diesen Spaltern erwischen. Also insofern ist das ja auch eine ganz gute Rechnung für, sagen, nicht ernst gemeinte reaktionäre Politik. Also eigentlich ist das ein politischen Kontext. Man hat ja in Deutschland das auch nicht wirklich in den Griff gekriegt, ordentlich. Wie geht man mit diesen opportunistischen Parteien um? Da war das schon irgendwie fast ein Segen, dass sie sich jetzt irgendwie auf der einen Seite von innen selbst zersägt haben und auf der anderen Seite so ein Virus natürlich auch die Schwachstellen solcher Organisationen zeigt.
Ja, wie würden Sie das im Hinblick auf die Republikaner im Moment in den USA beurteilen? Weil da geht es ja nochmal in eine andere Richtung ein bisschen.
Naja, das ist halt immer das Problem, wenn man die Illusion vor Augen hat, dass man sagen, die Gesellschaft in zwei ähnliche Blöcke teilen kann und die eine sind eben die Republikaner. Also das ist natürlich auch eine total heterogene Partei mit Verrückten bis Neoliberalen und allem drum und dran. Und die zerfleischen sich jetzt natürlich intern. Aber das braucht's auch. Ja? Also ich habe schon das Gefühl, dass natürlich, und das ist ja, wir sprechen jetzt sehr viel hier über das rechte Spektrum. Ich meine, auf der linken Seite gibt es genauso politische Verfehlnisse, gerade wo man denkt, ich habe es ja vorhin schon angesprochen, es geht um Diskussionen wie bedingungsloses Grundeinkommen, Veränderung der Arbeit und so weiter. Da müsste ja die Linke aufstehen und eigentlich sagen, hey, oder wir machen das jetzt, die SPD müsste da ganz vorne dabei stehen. Da tut ja nichts. Ja, also das alte politische System ist natürlich jetzt auch mal gefragt, dass die sich jetzt auch mal aus ihren alten, altbewährten, vertrauten Positionen ein bisschen raustrauen und mal jetzt ein bisschen hier bei dem echten Wandel mitspielen und nicht so sehr versuchen, die Welt von gestern zu retten, weil die ist oder so verloren.
Ja, also gerade zu Beginn von der Krise konnte man ja auch ziemlich stark beobachten, wie Länder, also vor allem jetzt auch in der EU, sich direkt auf die nationalstaatliche Ebene sozusagen als erste Reaktion zurückgezogen haben. Das Problem ist ja aber eigentlich ein internationales. Wäre das jetzt sehr naiv zu glauben, dass die Weltgemeinschaft in Zukunft auf ähnliche Ereignisse diesen Ausmaßes geschlossener reagieren würde?
Ja, man sieht ja einfach, dass es nicht funktioniert. Das ist ja die Sache. Also man kann natürlich auf der einen Seite das kosmopolitische Argument herziehen, das von dem ich wahrscheinlich relativ nahe bin, dass man einfach sagt, ich finde es schön, wenn die Menschheit zusammen ist, aber es hat ja auch ein funktionales Argument hinter dieser Weltgemeinschaft. Das ist die Probleme des 21. Jahrhunderts, die sind global in Natur und es funktioniert nicht, sie immer mit nationalen Mechanismen zu bekämpfen. Und diese Lektion muss jetzt auch irgendwann mal gelernt werden. Ja, also die nächsten Probleme, die auf uns zuschlittern, sind einerseits Klimakrise, ganz klar ein globales Phänomen. Und wie gehen wir mit den Digitalgiganten um? Auch ganz klar nur ein global zu lösendes Phänomen. Also insofern, irgendwann muss da die Realität einsetzen, dass die Probleme eben nicht mehr national bekämpfbar sind und dass man einfach merkt, dass die Mittel aus nationaler Perspektive auch nicht reichen. Nur dass das natürlich ein initialer Reflex ist, weil wir das natürlich historisch sehr lange so gemacht haben, dafür muss man natürlich auch Verständnis haben. Nur für mich ist es unabdinglich, dass man jetzt so etwas wie eine Digital-UN oder Digital-NATO gründet. Ja? Also Kriege sind jetzt nicht das, was mich als Zukunftsforscher momentan wahnsinnig nervös machen, sondern eher eben die Frage nach der gemeinsamen Wahrheit. Und da geht es ums Digitale und das muss mal gelöst werden und das geht nur global.
Ja, ich sag mal, Ihre Rolle am Zukunftsinstitut ist ja auch unter anderem, dass Sie ein bisschen für die jüngeren Generationen auch sprechen. Was glauben Sie denn, was die jüngeren Generationen, also ich sag mal die Millennials oder die Generation XYZ, welche Rolle werden die in der zukünftigen Politiklandschaft spielen?
Naja, die müssen jetzt mal sich in die Repräsentanz reinkämpfen. Also da würde ich jetzt die Generation X ausklammern. Hier geht es mir jetzt sehr um Y und Z, also meine Generation und die Jüngsten momentan. Das ist natürlich, das Politiker-Business ist natürlich dominiert von Babyboomern und X-Lern. Und es gab ja doch, das hat man schon auch in den Zahlen immer gesehen, so eine gewisse Apathie gegenüber der Politik aus den jüngeren Generationen. Weil klar, man schaut da rein und es gibt weder Frauen, noch gibt es jemanden unter 50 in Führungspositionen. Und da, ich meine, Deutschland ein bisschen anders, aber grundsätzlich, wenn man das mal global betrachtet. Und da kam ein bisschen so eine Apathie mit rein. Da hat man gemerkt, als es ein bisschen eng geworden ist jetzt in so manchen Ländern, dann gehen die Jungen doch wählen für das Richtige, sage ich mal vorsichtig, also für das Progressive, für das Eigeninteresse. Aber eigentlich, das hat man zum Beispiel auch sehr schön in der Brexit-Abstimmung gesehen, ist Politik eigentlich nicht das Business der Jüngeren. Und das ist natürlich schade, weil das ist dann irgendwann ein aufgestautes Potenzial, das dann irgendwann in Protesten, Revolutionen, Rebellionen endet, wie zum Beispiel Fridays for Future. Also ich glaube, da muss man irgendwie ein neues System der Participation zusammenkriegen, dass man irgendwie auch die jüngeren Stimmen in der Politik vertreten kriegt, weil das einfach sonst einfach dazu führt, dass der politische Apparat einfach sehr entfernt von denen ist, sage ich mal vorsichtig, denen die meiste Zukunft gehört. Also man hat ja, also das Frustrationspotenzial in der Dynamik von Fridays for Future zum Beispiel, das war ja ganz hart, das hat man ja von außen ganz stark betrachten können, wie man da einfach aneinander vorbeigeredet hat. Also ja, das war so, okay, wie bringen wir die Jüngeren dazu, dass sie jetzt endlich wieder die Klappe halten und in die Schule gehen? Das ist der falsche Zugang, wenn man wirklich gesamtgesellschaftliche Politik betreiben will.
Ja, ist das vielleicht auch alles, sage ich mal, noch eine Frage des Systems? Also wir haben jetzt auch durchaus gesehen, dass verschiedene Länder weltweit unterschiedlich gut oder eben schlecht durch die Krise gekommen sind. Glauben Sie, dass sich denn das System Demokratie, aber auch Kapitalismus, ob die sich behaupten können oder ob der Kapitalismus zum Beispiel auch noch überhaupt passend ist?
Man muss das Rad ja nicht neu erfinden, man muss es nur ein bisschen anpassen. Ja? Also natürlich brauchen manch demokratische Institutionen noch Anpassungen für das digitale 21. Jahrhundert. Ja? Kann das sein, dass ich nicht digital wählen kann? Pervers. Wollen wir schon längst hinkriegen. Und das mit dem Kapitalismus ist natürlich, das ist ja auch ein Pendel. Ja? Also jetzt gerade merken wir, gerade nochmal durch die Krise verstärkt, es ist das Verhältnis zwischen Kapital und Arbeit mal ein bisschen zu stark wieder geworden. Da muss man jetzt sicherlich Kurs korrigieren. Das kann ja nicht sein, dass die ganzen Billionäre und Tech-Giganten immer reicher werden, während der Rest irgendwie abgrundelt. Also da wird es auch noch eine Kurskorrektur geben müssen, weil das führt sonst einfach zu, was man klassischerweise Klassenkampf nennen würde, und das wollen wir nicht. Aber grundsätzlich habe ich auch kein großes Problem mit dem Kapitalismus. Ich habe es ja vorhin schon angeführt. Man muss nur eben wegkommen von diesem industriellen Fabrikendenken und rein sich jetzt in das neue Zeitalter bewegen, weil es gibt so oder so keinen Weg zurück mehr. Ja? Und wenn ich mir jetzt mal anschaue, wie wir gerade sehr viele Unternehmen einfach so quasi zombifiziert am Leben erhalten mit Staatshilfen, dann müssen wir uns darauf einstellen, dass das auch im Sinne eines Kapitalismus gut ist, wenn diese Unternehmen, die nicht zukunftsfit sind, dann auch sterben und dann neue entstehen. Das ist Teil des Deals, das vergessen wir manchmal.
Ja, glauben Sie denn, also wir haben jetzt, ich würde jetzt einfach mal das Beispiel China mit reinbringen, weil das ist ja ein komplett anderes System, autoritär. Glauben Sie, dass das Leute als Alternative sehen werden? Vor allem vor dem Hintergrund, dass China ja jetzt deutlich besser durch die Krise gekommen ist als viele westliche Demokratien?
Na, da muss man, also es ist ein sehr langes Argument, wie das eben in Ländern zwischen Individualisierung und Kollektivismus hin und her schwingt, das Pendel. Den Chinesen steht genauso in den nächsten 50 Jahren noch eine Individualismusrebellion bevor. Also das ist illusionär zu glauben, dass das dort ewig so bleiben wird. Insofern, klar, es ist einfacher mit zentralistischen, autoritären Regimen solche Sachen unter Kontrolle zu kriegen. Keine Frage. Nur das tut sich eine Gesellschaft auch nur so und so lange an. Man darf eben auch nicht vergessen, wie knapp her das große chinesische Gesellschaftstrauma ist. Ja? Und das war ja mindestens genauso stark wie das, was wir in Europa erfahren haben. Also insofern ist die Reaktion dort zum Kollektivismus und zur Sicherheit jetzt gerade sehr verständlich, aber das wird auch wieder in Rebellion, wir haben es ja in Hongkong schon gesehen, wie es da langsam losstartet, in Zukunft münzen. Also das ist kein Fixzustand, der so ewig weiterlaufen wird. Währenddessen wahrscheinlich die Amerikaner in ihrem Überindividualismus jetzt wahrscheinlich doch wieder das finden müssen, was sie zusammenhält. Und so schwingt das Pendel in verschiedenen Regionen auf der Welt zwischen Individualisierung und Kollektivismus immer hin und her, das ist ganz natürlich.
Ja, da werden wir auch gleich nochmal im nächsten Segment ein bisschen drauf eingehen. Aber erstmal soweit Zukunftsforscher Tristan Hawks. Ihr hört Radio Mikro Europa, den Tübinger Campusfunk. Nachher sprechen wir über die Digitalisierung. Bleibt also dran. Jetzt aber erstmal ein Song aus dem Jahr 2017 für euch. Das Lumpenpack mit Die Zukunft wird groß.
Und in zittrigen Fingern hältst du nun hier den Lohn etlicher Jahre. Gepresst auf Papier deine schulische Laufbahn zusammengefasst. Ein dämliches Motto, ein Schnitt von 2,8. Und ihr steht zusammen, Anzug und Schlipse, Sekt mit Orange auf die Abikalypse. Papa ist stolz, Mama macht Fotos, ist dich noch mal satt, denn die Zukunft wird brotlos. Bald lebst du von Nudeln mit verschiedensten Soßen. Klang früher auch cooler, dieses wenn ich mal groß bin. Und wir lernen für das Leben,
für das Leben.
Doch natürlich nur auf Lücke,
natürlich nur auf Lücke.
Wir machen richtig große Pläne,
riesengroße Pläne.
Und dann trinken wir zu viel,
zu viel.
Mama sagt, lern was Gescheites,
lern was Richtiges,
mein Sohn. Und jetzt sieh mich an,
und jetzt sieh mich an.
Ich beginn langsam zu zweifeln, ob es das ist, was sie meinten, als sie uns noch prophezeiten. Die Zukunft wird groß. Die Zukunft wird groß. Die Zukunft wird groß. Neue Gesichter werden zu besten Freunden. Erst lernst du zu trichtern, dann Bierpong, dann Joints drehen. Was dreimal verliebt, hast viermal geküsst, fünfmal übernachtet, einmal heimlich verpisst, dann das iPhone geschrottet, das Fahrrad geklaut, das erste Mal pleite. Doch Oma hilft aus, zu Beginn jeden Monats lebst du wie Gott in Frankreich. Am 20. hoffst du, dass der Sack voller Pfand reicht. Und die Ersten ziehen weg, wechseln Fächer und Städte. Noch einmal sauf nur das Versprechen, man täte alles, um weiter unzertrennbar zu bleiben. Bald reicht sich's, Happy Birthday auf die Pinnwand zu schreiben. Und wir lernen
für das Leben,
doch natürlich nur auf Lücke,
natürlich nur auf Lücke.
Wir machen richtig große Pläne,
über große Pläne.
Und dann trinken wir zu viel,
zu viel.
Mama sagt, lern was Gescheites. Und jetzt sieh mich an,
und jetzt sieh mich an.
Ich beginn langsam zu zweifeln, ob es das ist, was sie meinten, als sie uns noch prophezeiten. Die Zukunft wird groß. Die Zukunft wird groß.
Die Zukunft wird groß.
Und in schwitzigen Fingern die Bachelorarbeit
Fazit zu ziehen. Jetzt wäre Zeit, du fragst dich seit längerem, wann begannen die Zeiten, da Gespräche nur noch in die Vergangenheit kreisen. Es ist alles schon anders, doch noch dasselbe, konstantes Gefühl, dass es alles zu schnell geht. An der Wohnzimmerschrankwand, Abiballfotos, sieh dich nochmal satt, denn die Zukunft wird trostlos. Und wir lernen für das Leben,
für das Leben.
Doch natürlich nur auf Lücke,
natürlich nur auf Lücke.
Wir machen richtig große Pläne,
gigantisch große Pläne.
Und dann trinken wir zu viel.
Das letzte
Mama sagt, lern was Gescheites,
sonst brauchst du später mal.
Und jetzt sieh mich an,
und jetzt sieh mich an.
Ich beginn langsam zu zweifeln, ob es das ist, was sie meinten, als sie uns noch prophezeiten. Die Zukunft wird groß, 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 die Zukunft wird groß.
Das Lumpenpack mit Die Zukunft wird groß hier bei Radio Mikro Europa auf der Wüstenwelle. Unser Thema heute, die Zukunft nach dem Virus. Wir sprechen mit Tristan Hawkes über Perspektiven, Chancen und Auswirkungen der Pandemie. Der Alltag vieler Menschen hat sich 2020 ja quasi über Nacht digitalisiert. Arbeiten im Homeoffice, Online-Shopping und Social Media, das sind zwar alles Dinge, die wir vorher schon hatten, aber der Umfang, in dem wir diese Angebote jetzt nutzen, zeigt, dass ja viele Aspekte des Lebens nicht mehr unbedingt analog stattfinden müssen. Herr Hawkes, welche Chancen liegen denn in dieser Entwicklung?
Ich finde, man muss vielleicht auch nochmal das Licht darauf werfen, dass es auch zeigt, welche menschlichen Erfahrungen nicht digitalisiert werden können. Ja, wir sprechen jetzt immer davon, was man doch alles digitalisieren kann und vergessen dabei, dass natürlich so Sachen wie zwischenmenschliche Begegnungen, Freundeskreise und so weiter vielleicht doch nicht so digitalisierbar waren, wie wir uns das eingebildet haben. Also, dass die Leute klar FaceTimen und so weiter, aber in Realität doch meistens eher davon deprimiert sind, dass sie ihre Liebsten und Freunde nicht in Person sehen können. Also klar, man kann, und das erwartet man natürlich auch mal von einem Zukunftsforscher, dass man sagt, alles wird immer digitaler, aber ich finde es viel spannender, dass diese Zwangsdigitalisierungsaufholnummer, die Sie auch gerade angesprochen haben, dass die auch dazu führt, dass uns nochmal bewusst wird, was man nicht digitalisieren kann. Das hilft, glaube ich, auch nochmal. Aber klar, viele Sektoren, viele Industrien, viele Branchen, aber auch das ganze Bildungssystem und so weiter mussten natürlich jetzt auch ein bisschen digital Aufholjagd betreiben und das war auch mal höchste Eisenbahn. Ja, also insofern sehe ich beide Effekte. Auf der einen Seite, klar, wir ziehen bei vielen Sachen jetzt digital nach und das zeigt uns aber auch auf der anderen Seite, wo wir es vielleicht dann nicht wollen und das ist, glaube ich, ganz gut so.
Also würden Sie auch sagen, wir gehen da in Zukunft bewusster um mit dem Digitalen? Also weil wir auch jetzt dadurch, dass wir jetzt ziemlich viel zu Hause sind im Moment, dass da so eine gewisse Sättigung auch besteht?
Ja, ja, also ich glaube, der Großteil der Leute würde sagen, sie würden lieber ins Wirtshaus als nochmal auf Facebook. Ich glaube, das kann man glaube ich, so unterschreiben. Also insofern, klar, wir erleiden jetzt alle eine digitale Überdosis. Das war vielleicht auch ganz gut. Es wurde ja immer den jüngeren Generationen unterstellt, wie digital süchtig sie sind und wie kaputt das macht. Jetzt haben wir alle diese digitale Überdosis-Erfahrung und das hilft ja dann auch zur Klärung.
Ja, Sie haben das ja jetzt auch schon gesagt, dass wir das Analoge einfach viel mehr schätzen gelernt haben. Glauben Sie aber, dass das dann irgendwann sich wieder ändern wird und dass wir nach einer gewissen Zeit auch wieder in alte Muster zurückfallen und dann wieder nur noch vorm Smartphone sitzen?
Ja klar, werden wir auch noch vorm Smartphone sitzen, aber es ist immer die Frage, die man sich stellen muss. Lernen Menschen aus solchen Erfahrungen? Gibt es sowas wie die Katharsis? Bin davon überzeugt, sonst wären wir, glaube ich, als Menschheit nicht so weit gekommen, wie wir jetzt eigentlich sind. Also insofern muss man sagen, natürlich wird es auch noch Smartphone-Junkies geben und natürlich wird es Leute geben, die von der digitalen Nadel nicht wegkommen. Aber gesamtgesellschaftlich, glaube ich, ist das schon eine lernende Erfahrung für alle und das ist gut so.
Glauben Sie auch, dass es insgesamt Strukturen, also natürlich wird es die geben, aber welche Strukturen werden uns dauerhaft erhalten bleiben, die sich jetzt in der Pandemiezeit, sage ich mal, etabliert haben?
Also vor allem spannend sind für mich die Strukturen, die übers Digitale versuchen, mehr Bezug zum Lokalen zu schaffen. Ja, also man hat ja gesehen, jetzt auch in der ganzen Online-Shopping-Bewegung versucht man ja jetzt immer mehr zu sagen, okay, aber kriegen wir da noch irgendwie die lokale Komponente mit rein? Kann man noch irgendwie dafür sorgen, dass die Leute digital auch lokal einkaufen? Das ist, glaube ich, noch so eine zusätzliche Dimension zur Digitalisierung. Das hat man ja früher auch mit so Nachbarschafts-Apps gekannt, die dann nie ganz so gefruchtet haben. Ich glaube, das wird sich verstärkt nochmal zeigen. Dann ein anderer Sektor, der sicherlich, da muss auch was übrig bleiben, ist die Digitalisierung des Bildungssystems. Da hat man gemerkt, man kann den Unterricht vielleicht nicht digitalisieren, aber was ganz klar geworden ist, ist die primäre Funktion oder eine der primären Funktionen der Schule ist eine soziale und nicht eine, wie viel Wissen kann der Lehrer in möglichst wenig Zeit in mein Kind reinprügeln. Ja, das war, musste man auch nochmal so erfahren. Es gibt ja auch total Sinn, also so sehr alle jetzt über das digitale Lernen nörgeln auch zurecht. Es gibt ja auch sehr wohl, gerade im logistischen und im terminlichen und so, sehr sinnvolle synergetische Effekte zwischen dem Digitalisieren und dem Lernen. Also da warte ich, dass da noch was übrig bleibt. Und was mich sehr freuen würde, ist auch, wenn von den ganzen bürokratischen Amtsprozessen da auch etwas übrig bleibt. Ja, also man kann einfach jetzt momentan hier in Österreich, weiß nicht, wie das in Deutschland ist, kann man sich problemlos einfach von seinem Arzt übers Telefon diagnostizieren lassen und sich sein Rezept zuschicken lassen. Ja, das ist schon für das leicht kafkaeske Land Österreich, wenn es um Bürokratie geht, schon durchaus ein Upgrade.
Ja, es wird ja immer allgemein von diesem Digitalisierungsschub jetzt gesprochen. Was würden Sie sagen, wie groß ist dieser Schub letztendlich, den wir durch die Krise bekommen haben?
Das ist eher aufholen. Also das muss man schon sagen. Das ist jetzt eher die Aufholjagd, sodass die Digitalisierung funktional bei dem Großteil der Gesellschaft ankommt. Ich finde es auch super, dass meine Großeltern jetzt aus England und aus Deutschland beide jetzt mit mir FaceTimen können. Das wäre davor niemals eine Option gewesen. Ja, das würde niemand wollen und jetzt macht man das und das ist auch nicht so schlimm. Ja, also das ist für mich ist nicht spannender, wo entwickeln sich die Early Adopter und die spitzen Digitalisierungsfreaks hin. Das ist schön und gut, die werden eh immer experimentieren. Für mich ist eher die Frage, wo holen wir die Vergessenen in der Digitalisierung mit nach? Und das ist jetzt, glaube ich, geschehen und das finde ich wirklich sinnvoll.
Ja, und vielleicht dann nochmal kurz zum Schluss. Wieso haben wir diese ganzen Möglichkeiten, Sie haben ja gesagt, es wird hauptsächlich aufgeholt jetzt, die hatten wir alle schon vorher, wieso haben wir die erst jetzt genutzt?
Tja, manchmal braucht man eben so einen Krisenmoment, um sich zu mobilisieren. Ja, also ich weiß, man hört das ja immer rauf und runter, dass in der Krise eine Chance besteht und so weiter. Aber was eine Krise schon tut, ist, sie zwingt einen zum Wandel. Und natürlich, gerade so große, träge Institutionen, die bleiben natürlich bei dem Alten, auf das sie sich irgendwie verlassen können, weil sie wissen, das funktioniert. Und da muss so ein Störungsfaktor reinkommen. Der muss vielleicht nicht immer so dramatisch wie eine Pandemie sein, aber grundsätzlich muss da etwas, ein externer Störungsfaktor kommen, sodass sich da was in Bewegung setzt. Und das ist eigentlich das, was gemeint ist mit diesem in jedem Krise eine Chance.
Soweit Zukunftsforscher Tristan Hawks hier bei Radio Mikro Europa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Die Digitalisierung wird in unserem Alltag immer präsenter werden, also auch nach der Corona-Krise.
Micro Europa.
Mikro Europa.
Nach Jane Russell mit 100 Years From Today aus dem Jahr 1947 spreche ich mit Tristan Hawks über den Neustart der Gesellschaft nach Corona. Bleibt also dran.
Don't save your kisses, just pass them around. You'll find my reason is logically sound. Who's gonna know you passed 'em around 100 years from today? Why crave a penthouse fit for a queen? You're nearer heaven on Mother Earth's green. If you had a million, what would they all mean 100 years from today? So laugh and sing, make love a thing, and be happy while you may. There's always one beneath the sun who's bound to make you feel that way. The moon is shining, that's a good sign. Cling to me closer and say you'll be mine. Remember, darling, we won't see it shine 100 years from today. So laugh and sing, make love the thing, and be happy while you may. There's always one beneath the sun who's bound to make you feel that way. The moon is shining, and that's a good sign. Cling to me closer and say you'll be mine. Remember, darling, we won't see it shine 100 years from today. 100 years from today.
Jane Russell mit 100 Years From Today aus dem Jahr 1947 hier bei Radio Mikro Europa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Bei uns ist heute Tristan Hawks, Trend- und Zukunftsforscher, zugeschaltet aus Wien. Wo geht es mit der Gesellschaft nach der Pandemie hin? Eine alles entscheidende Frage, die letztendlich nur die Zukunft selbst beantworten kann. Herr Hawks, Sie haben jetzt aber mit Ihrem Vater Matthias Hawks 4 Szenarien entwickelt, wie die Zukunft für unsere Gesellschaft denn einmal aussehen könnte. Zu welchen Ergebnissen sind Sie denn dabei gekommen?
Naja, wir sind dazu vor allem auf das Ergebnis gekommen, dass weder die Dystopie, also der völlige Untergang, und noch die Utopie, also die völlige Erlösung, sehr wahrscheinlich sind. Was die Szenarien ja auch immer sehr schön zeichnen, sind mal Zukünfte, die wir vielleicht anvisieren sollten oder die wir vielleicht nicht anvisieren sollten. Also das Problem ja momentan war ja irgendwie sehr stark auch gesellschaftlich, gibt irgendwie kein gemeinsames Ziel. Es ist gerade eher so ein Überleben und über die Runden kommen. Und das ist natürlich schädlich für die Produktivität und auch irgendwie den Spirit in der Gesellschaft. Also insofern sind wir damals drauf gekommen, dass es weder zu einer Erlösung noch zu einem Untergang führen wird, sondern dass sich die Zukunft irgendwo in der Mitte abspielen wird, wie das so oft der Fall ist.
Ja, Sie haben da ja auch schon ziemlich zu Beginn der Pandemie diese vier Szenarien entwickelt. Aus heutiger Sicht, ich meine, wir leben jetzt schon fast ein Jahr mit der Pandemie. Welches dieser Szenarien würden Sie am wahrscheinlichsten beurteilen?
Also momentan bin ich noch sehr bei dem Szenario Neo-Tribes. Das bedeutet so viel wie, dass wir uns wieder in etwas kleinere, sozialere Strukturen, in intimere Strukturen zurückziehen und dass wir auch vielleicht ein bisschen mehr wieder aufs Land ziehen werden. Das sehe ich noch immer für durchaus wahrscheinlich. Also jetzt, wenn Homeoffice, Digitalisierung und so weiter sich durchsetzt, was es ja ganz klar tut, dann ist das große Argument der Großstadt nämlich immer, sagen, von anonymen Menschen umgeben zu sein, aber eben gerade Berufschancen zu haben, dass sich das, glaube ich, ein bisschen senken wird. Und das ist eigentlich ganz gut, weil, das weiß ich aus deutschen Zahlen, die unglücklichsten Leute in Deutschland sind die, die die höchsten Pendelwege haben jeden Tag. Also insofern wäre es vielleicht an der Zeit, dass man das dadurch durch digitales Arbeiten und so ein bisschen reduziert. Also ich glaube, so ein bisschen Dezentralität, mehr Lokalität und kleinere soziale Gefüge, die dann vielleicht auch ein bisschen enger sind und sich auch ein bisschen besser kennen. Ich glaube, das brauchen wir schon und ich glaube, da wird sich das auch hinentwickeln.
Ja, die drei anderen Szenarien, das sind dann einmal die totale Isolation, der Systemcrash und die Adaption. Was braucht es denn, damit sich eines dieser Szenarien durchsetzen würde? Was müsste da passieren?
Naja, also was jetzt passieren könnte, dass wir in die zwei Negativszenarien vor allem kommen, also das ist mal Systemcrash und totale Isolation, ist, dass wir diesen Wahrheitskonflikt, den wir jetzt gerade im Netz stark verspüren und da auch mit diesen ganzen Querdenkern und so weiter, das sind ja wirklich unheilige Allianzen, die sich da auftun, sind am Ende ja einfach nur Leute, die mit der Pandemie, mit der Krise nicht klargekommen sind. Und deswegen und diesen Wandlungsprozess ignoriert oder nicht mitmachen wollen und sich deswegen in irgendwelche Verschwörungstheorien verschüssen. Also ich glaube, die Negativszenarien werden vor allem dann eintreten, wenn wir das jetzt nicht in den Griff kriegen. Und wir sehen ja schon, wie, hat man ja jetzt gerade nochmal gesehen, mit dem Storming of the Capitol in Amerika, wie auf einmal dann doch sehr schnell auf den Plattformen Konsequenzen gezogen werden, wenn es auf einmal in die reale Gewalt geht. Und ich glaube, das wird jetzt noch Konsequenzen haben, also dass wir daran rumschrauben, weil wir merken ja, wenn unsere soziale Kommunikation ausschließlich oder sehr viel auf sozialen Medien stattfindet, dann müssen wir die besser in den Griff kriegen. Das ist nicht mehr einfach nur so eine Nebensache, die man sich halt mal gönnen kann, Social Media, sondern das ist momentan der Hauptzugang in die Welt, in die Gesellschaft hinein. Und das müssen wir besser in den Griff kriegen.
Sind soziale Medien für Sie auch sozialer geworden? Und wird sich diese Entwicklung auch, auf ein neues soziales Miteinander außerhalb des digitalen Raums auswirken?
Die sozialen Medien waren vor allem am Anfang der Krise, beim ersten Lockdown und so, da waren sie sehr sozial. Also es ist ja fast so, dass man nostalgisch an den ersten Lockdown zurückdenkt, weil da so ein hohes Grad an Gesellschaftssolidarität vorhanden war, eben auch im Netz. Und jetzt werden die sozialen Medien, so wie sie eben sind und weil sie ja auch immer so profitgetriebene Algorithmen drin haben, langsam wieder asozial. Und das gilt es zu bekämpfen. Wir wissen ja mittlerweile schon, weswegen das so ist, und das ist einfach Teil des Geschäftsmodells. Und es ist eben eine Illusion zu denken, dass diese sozialen Medien einfach so ein profitorientierte Unternehmen sein können. Das sind, im Englischen nennt man das Utilities, also Gemeinschaftsgüter, soziale Medien, und das müssen wir auch so betrachten und so regulieren. Also ich glaube, da geht das bigger picture-mäßig hin.
Ja, wenn wir jetzt nochmal auf die größere gesellschaftliche Ebene gehen, wenn man jetzt so ganz generell spricht, was hat uns die Krise gelehrt? Was kann die Gesellschaft als größte, wichtigste Lehre mitnehmen und was kann man für sich als Individuum vielleicht auch darauf projizieren?
Ja, dass wir in solchen Krisen nur mit einer guten Mischung aus sozialer Intelligenz, das haben wir ja großteils hingelegt, also eben Verhaltensveränderungen und so weiter, und aber auch technologischer Innovation in diesem Kontext, der Impfstoff, dass man so mit Krisen umgeht. Und das sehe ich genauso auch bei der Klimakrise zum Beispiel. Ja? Auf der einen Seite Verhalten verändern, auf der anderen Seite neue Technologien. Es ist weder das eine noch nur das andere. Also ich glaube, das ist mal eine gesamtgesellschaftliche gute Lektion. Und ich glaube, die individuelle Lektion ist wirklich die, dass man sagt, 5000 Facebook-Freunde erfüllen einen auch nicht. Ja? Also am Ende die engen, intimen Beziehungen, und die meisten Leute haben halt 10 bis 20 solche Beziehungen nur im Leben, die sich zu Pflegen rentieren. Also diese Oberflächlichkeits-Digitalgesellschaft bringt einem herzlich wenig, wenn die Welt untergehen zu scheint. Also insofern, das sind, glaube ich, die individuellen und die gesamtgesellschaftlichen Lektionen.
Ja, dann würde ich zum Schluss noch die letzte Frage stellen. Was glauben Sie denn, wie wir uns in 10 Jahren an diese Zeit, in der wir jetzt gerade leben, erinnern werden?
Ich glaube, das wird man zurückschauen, wird man seinen Kindern erzählen müssen, dass das die Zeit war, wo wir sagen, wirklich was verändert haben und wo wirklich was verändert werden musste. Ja? Also das ist schon eine Tiefenkrise, die Bewegung oder den Vektor der Zukunft verändert, aber im größeren Bilde zum Besseren. Ja? Also ich glaube schon, dass man danach dann ein bisschen auch hoffentlich darüber lachen wird, wie was für alte, verkrustete Sachen wir davor noch hatten. Also dass die Schulen sich zum Beispiel nicht digitalisierungsbereit waren oder dass wir es einfach nicht in den Griff gekriegt haben, gemeinsam miteinander zu kommunizieren über das Digitale davor. Also so Sachen, die wir in 10 Jahren für ganz selbstverständlich sehen werden und einfach sagen müssen werden, ja, da hat uns Corona einfach die Augen geöffnet. Corona hat auf diese Schwachstellen gezeigt und wir haben sie im Nachhinein verbessert. Das ist, glaube ich, also der große Augenöffner Corona, wenn man so will.
Sagt Tristan Hawks, Zukunftsforscher und Trendforscher vom Zukunftsinstitut in Wien. Herr Hawks, vielen Dank, dass Sie für Radio Mikroeuropa Zeit gefunden haben.
Ich habe zu danken.
Ja, dann Ihnen alles Gute für Ihre Zukunft und bleiben Sie gesund.
Ebenfalls.
Dankeschön. Wir machen gleich weiter mit einem Thema, das zwar unerfreulich klingt, aber in dieser Sendung nicht fehlen darf, nämlich die Frage, wann müssen wir eigentlich mit der nächsten Pandemie rechnen? Davor hören wir aber noch Joel Miller mit Future Days.
If I ever were to lose you, I'd surely lose myself. Everything I have found here. I'm not found by myself. Trying sometimes you'll succeed to make this man of me. All my stolen missing parts I've no need for anymore. Cause I believe, and I believe, cause I can see our future days, days of you and me. Back when I was feeling broken, I focused on a prayer. You came deep as in the ocean, did something out there here. All the complexities and games, no one wins, but somehow they still play. All the missing crooked hearts, they may die, but in us they live on. And I believe, and I believe, cause I can see our future day, days of you and me. When hurricanes and cyclones reach, when winds turn dirt to dust, when floods decay, the tides they raised, ever closer became us. In all the promises at sundown, I met them like the rest. All the demons used to come round, grateful now they've left. So persistent in my ways, hey angel, I am here to stay. No resistance, no alarms, please, this is just too good to be gone. And I believe, and I believe, cause I can see our future days, days of you and me, you and me. It's just you and me.
Joel Miller und Future Days. Die Corona-Pandemie ist in vielerlei Hinsicht ein einschneidendes Ereignis in sämtlichen Bereichen unseres Lebens. Das wird auch noch für längere Zeit so bleiben. Was aber ebenso feststeht, das war nicht die erste Pandemie und es wird auch nicht die letzte sein. In der absehbaren Zukunft sind nämlich ganz im Gegenteil sogar weitere Ausbrüche von ähnlichen Infektionskrankheiten ziemlich wahrscheinlich. Wie wird die nächste Pandemie entstehen und was können wir tun, um besser darauf vorbereitet zu sein? Dazu ein Beitrag von mir, gelesen von Marlin Wunderlich. Woher kommt eigentlich das Coronavirus?
Ob in den Regenwäldern des Amazonas, im Kongobecken oder auf Borneo, die dunklen, kalten Höhlen der tropischen Wälder beheimaten eine Vielzahl verschiedener Arten von Fledermäusen. Im Zuge der Pandemie sind sie bei der Frage nach dem Ursprung des Virus in den Fokus der Öffentlichkeit geraten. Ein Großteil der fachkundigen WissenschaftlerInnen geht aktuell davon aus, dass sich das Coronavirus entweder direkt oder über einen Zwischenwirt auf den Menschen übertragen hat. Endgültig ist der Ursprung aber noch nicht belegt. Untersuchungen zeigen, dass das neuartige Coronavirus eng mit anderen Coronaviren verwandt ist, die in bestimmten Fledermausarten vorkommen. Diese sind bereits auf andere Infektionskrankheiten wie SARS oder MERS zurückführbar.
Welche Rolle spielen menschliche Infektionen durch Tiere?
Infektionskrankheiten, die von Tieren auf den Menschen übertragbar sind, die bezeichnet man als Zoonosen. Sie sind der Ursprung von 60% aller Infektionskrankheiten beim Menschen. In den letzten Jahren stammten sogar 75% aller neu entdeckten menschlichen Infektionskrankheiten aus der Tierwelt. WissenschaftlerInnen gehen davon aus, dass globale Ausbrüche solcher Krankheiten in Zukunft häufiger vorkommen werden. Allein seit dem Beginn dieses Jahrhunderts breiteten sich bereits SARS, die Schweinegrippe, MERS und Ebola global aus. Fledermäuse sind aber bei weitem nicht die einzigen Tiere, die Zoonosen an den Menschen übertragen können. Nutz- und Haustiere stellen ein besonders hohes Risiko dar.
Welche Faktoren begünstigen also die Verbreitung solcher Krankheiten?
Weltweites Bevölkerungswachstum, Menschen, die in Lebensräume zahlreicher Tierarten eindringen und zunehmende Globalisierung sind einige der Hauptgründe dafür, dass Tiere Krankheiten eher auf den Menschen übertragen. Unter den Menschen können Infektionen sich dann rasend schnell auf der ganzen Welt ausbreiten. Auswirkungen des Klimawandels, wie steigende Temperaturen und Überflutungen, sind zum Beispiel ideale Bedingungen für Moskitos, die Infektionskrankheiten weitertragen können. Mutationen können für den Menschen theoretisch jederzeit zur akuten Bedrohung werden. Die geschätzte Zahl an unentdeckten Krankheitserregern übersteigt 1,5 Millionen allein in der Tierwelt. Die sogenannten Pathogene umfassen Viren, Bakterien, Parasiten und Pilze. Die Herausforderung für ForscherInnen besteht darin, die Pathogene, von denen potenziell die höchste Gefahr ausgeht, rechtzeitig zu entdecken.
Sind wir der nächsten Pandemie also hilflos ausgeliefert oder können wir uns darauf vorbereiten?
Menschen leben schon seit sehr langer Zeit mit Zoonosen und es ist unmöglich, solche Krankheiten und deren Ausbreitung jemals vollständig loszuwerden. Deshalb müssen Wege gefunden werden, mit der ständigen Gefahr zu leben. Durch Faktoren wie den Klimawandel, mehr globale Mobilität oder industrielle Landwirtschaft und Massentierhaltung dringen Menschen immer stärker in zuvor unberührte Lebensräume ein. Sie leben dort enger mit Tieren zusammen und WissenschaftlerInnen, die schlagen vor, in Zukunft verstärkt auf Grundlage des One-Health-Prinzips zu entscheiden. Dieser Ansatz berücksichtigt die Gesundheit von Mensch, Tier und Umwelt gleichermaßen. Konkret bedeutet das schonender Umgang mit den Regenwäldern und nachhaltiger Tourismus.
Welche Rolle spielt die Wissenschaft?
WissenschaftlerInnen, die forschen bereits proaktiv, um möglichst viele Pathogene zu finden und einordnen zu können. Diese Forschung könnte in Zukunft verstärkt gefördert werden. Außerdem ist es entscheidend, Ressourcen und Kapital in die internationale Zusammenarbeit für die Pandemiebekämpfung zu stecken. Da Ursprünge von Pandemien häufig auf Wildtiere zurückgehen, ist es enorm wichtig, den Handel mit Wildtieren strenger zu überwachen. Noch wichtiger ist es allerdings, vom Menschen gehaltene Tiere und Haustiere stärker zu überprüfen. Katze, Hund, Schwein und Co. stehen üblicherweise in sehr engem Kontakt zu Menschen und können damit als Zwischenwirt dienen. Im Prinzip können aber auch wir alle was tun. Weniger und bewusster konsumieren wäre das eine, die Hygieneregeln einhalten das andere. Der Schlüssel dazu, die nächste Pandemie rechtzeitig einzudämmen, ist ein nachhaltiger Umgang mit unserer Umwelt und ein Bewusstsein für die Auswirkungen unserer Handlungen.
Mit diesem letzten Blick in die Zukunft sind wir leider auch schon am Ende unserer heutigen Sendung angelangt. Was wir aus der Corona-Pandemie lernen und wie wir sie zur Gestaltung unserer Zukunft nutzen, das liegt letztendlich in unseren eigenen Händen. Wir werden in einer anderen Welt leben als zuvor. So viel steht fest. Die Krise hat uns ziemlich hart getroffen. Trotzdem gibt es auch zahlreiche Gründe, optimistisch zu sein und die Chancen darin zu sehen. An den Reglern saß heute Tabea Fritz, Redaktion hatte Ulrich Hegele. Auf unserer Homepage www.mikro-europa.de findet ihr alle Informationen über Radio Mikro Europa und zu dieser Sendung. Vom Mikrofon verabschiedet sich Frederik Nägele. Tschüss und bleibt gesund!